Ich sage immer, dieser Moment bei Einreise, der muss von einem Schock sich wandeln zu, es ist was Neues, aber es ist aufregend, es ist ein Abenteuer, es ist anders, aber es ist auch schön. Und nicht, ich habe A erwartet, C bekommen und bin jetzt enttäuscht.
ComTalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ComTalk, dem Podcast über Persönlichkeiten, Leadership, Innovation und Wandel mit echten Macherinnen und Machern in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Mein Name ist Thomas Müller und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute ist nämlich ein besonderer Mensch bei mir zu Gast. Wir werden ihn ja gleich etwas näher kennenlernen und es geht um das Thema, ja, neue Wege in der Personalgewinnung zu gestalten, kulturelle Brücken zu bauen, Diversität zu fördern, damit das C-Level auch morgen noch qualifizierte Mitarbeitende in ihren Reihen hat. Ich begrüße herzlich Christian Sassi.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf.
Lieber Christian, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Du hast ja einen ganz spannenden Lebenslauf, der dich zum Geschäftsführer von Educaro gemacht hat. Vielleicht, bevor ich da jetzt mühsam mir alles erzählend aus den Rippen schnitze, frage ich dich mal, was hat sich denn eigentlich so zugetragen in deiner Vita? Wie wurdest du zu der Person, die du heute bist?
Wahrscheinlich wie bei den meisten irgendwann im Leben der Zufall. Im Nachhinein könnte man das super als geniale Geschäftsidee irgendwie proklamieren oder verkaufen. Aber die ehrliche Antwort ist, dass ich in Tunesien war 2013 und selbst das war ein absoluter Zufall, denn ich sollte eigentlich in Straßburg sein und ein M&A-Praktikum machen und habe mich 2 Wochen vor Start dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht den klassischen International Business BWLer-Weg gehen und habe 2 Wochen vor den Sommerferien, in Anführungszeichen vorm Sommerpraktikum, mich umentschieden, ins Ausland zu gehen und was mit Bildung in Afrika zu machen. Hab mich etwas unbeliebt gemacht in der M&A-Gegend damals in Straßburg, aber am Ende war es, glaube ich, dann die doch richtige Entscheidung, würde ich sagen. Es war ein absoluter Schnellschuss, es war eine Zufallsentscheidung, aber durch diese 3 Monate, 3,5 Monate anfänglich in Tunesien habe ich Sachen erfahren, die ich sonst, glaube ich, im Leben nie mitbekommen hätte und können wir gleich gerne tiefer reingehen, aber am Ende alles, was die letzten 12 Jahre sich zugetragen hat, war zufallsbasiert oder ja Nachfrage von Teilnehmenden am Ende.
Okay, ja, das macht mich jetzt ja total neugierig, nochmal etwas strukturiert da reinzugehen. Also ich habe verstanden, du hast International Business studiert und wolltest eigentlich so in diese Richtung. Wie kam es denn dazu? Weil du machst ja heute dann doch was anderes.
Ja, vor allem witzigerweise was anderes, was ich immer verneint hätte vorher, nämlich als Lehrersohn etwas mit Bildung zu machen. Alle Lehrerkinder, die zuhören, können es vielleicht nachempfinden. Man ist ein wenig gebeutelt. So im privaten Haushalt, wenn die Mutter in einer Bildungseinrichtung arbeitet. Das ist bis heute noch so ein Running Gag in der Familie am Ende geblieben. Ja, wie kam es dazu, dass ich International Business studiert habe? Weil ich sehr viel im Ausland war, schon als Kind. Mein Onkel hat eigentlich mein ganzes Leben lang im Ausland gearbeitet. Wir waren bei ihm zu Besuch in Simbabwe, in Kairo, in Istanbul, Ankara. Jetzt ist er mittlerweile in Jakarta stationiert. Und ich würde sagen, das war immer der große Einfluss in Bezug auf Internationalität. Ich habe in Südafrika die Schule besucht. Ich habe in Uganda Praktikum gemacht. Ich habe in den USA und in Indien studiert. Das heißt, für mich war, ich habe immer gesagt, ich bin Weltbürger. Also ich bin EU-Bürger und Weltbürger und das hat sich natürlich angefühlt. Also ich habe mich immer gut vom Straßenverkäufer, mit dem ich eine Stunde abends zusammensaß am Feierabend, bis hin zum Bildungsminister. Ich kam mit allen immer gut klar und es hat immer gleich viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Und ich habe da so nach und nach durch die auch Besuche im Ausland oder durch die Studienaufenthalte so Abenteuer geleckt, würde ich mal sagen. Und für mich war ein Studium in International Business und mit einem hohen VWL-Fokus auch eigentlich ein guter Schritt, halt zu sagen, egal was ich später machen möchte, ich kann das international anwenden. Und ich war während des Gymnasiums auch schon an einer Wirtschaftsschule am Wochenende, weil mache ich mich wieder unbeliebt bei den Lehrern, aber weil das so ein bisschen langweilig war im Gymnasium. Deswegen war ich am Samstag dann immer noch 5 Stunden an der Wirtschaftsschule, weil mich das gekitzelt hat. Ich fand das spannend, sowohl die Zahlen, aber auch was die Menschen da reinspielen und am Ende bin ich dann, so wie jedes Kind, ein Ergebnis der Eltern. Der Vater 40 Jahre Deutsche Bank, Firmenkundengeschäft, die Mutter Schulgangsleiterin in Köln und irgendwie poetisch jetzt vereint in einer internationalen Bildungseinrichtung bei Educaro.
Bevor wir da nochmal ein bisschen reingehen, jetzt hast du das Wort oder den Firmennamen schon genannt, Educaro. Vielleicht kannst du das nochmal etwas aufdröseln. Was ist Educaro? Was zeichnet Educaro aus? Wie hast du das auch zu der Gesellschaft geformt, die es heute ist?
Ja, was ist Educaro? Das hat sich sehr geändert. Ich habe ja eingangs gesagt, es war viel Zufall im Spiel oder viel Außenwünsche. Educaro ist entstanden damals aus diesem Praktikum in Tunesien heraus. Ein sehr schneidendes Erlebnis bei mir war ein Besuch bei einem lokalen Agenten in Tunesien, der mir sehr stolz berichtet hat, dass er 9000 Euro nimmt, um Leute Medizinstudienplatz in Magdeburg zu verkaufen. Mit einer super genialen Geschäftsidee, nämlich 50% Anzahlung und dann nichts tun, weil er Leuten mit einem Abiturschnitt von 3,5 einen Medizinstudienplatz verkauft hat. Ja, die Rückfahrt von diesem Termin war die Geburtsstunde von Educaro. Ich habe eine Online-Gruppe gegründet, da waren nach 3 Monaten 5000 Abiturienten versammelt. Ich war damals selber noch Student und habe eigentlich aus purem Hass, Wut auf diese Schlepperaktivitäten vor Ort diese Gruppe gegründet und kostenlos Abiturienten aus Nordafrika beraten. Einfach, weil mich das so unglaublich wütend gemacht hat, dass Leute ihre Häuser beliehen haben, Mütter 3 Jobs gemacht haben, manche sich Geld bei den Nachbarn geliehen haben, es nicht zurückzahlen konnten. Und das war die Ursprungsidee von Educaro, damals kostenlose Online-Beratung für Abiturienten, die nach Deutschland kommen möchten und das halt auf legalem Wege tun wollen. Und das hat sich dann entwickelt in eine Studienberatung, eine Visumshilfe, eine Unterstützung bei der Wohnungssuche in Deutschland. Wie kriege ich eine Versicherung? Was muss ich tun, wenn ich in Deutschland lande als neuer Student? Was muss ich für ein Meldeverfahren durchlaufen? Das war mal die Ursprungsidee von Educaro, einfach einen All-Inclusive-Ansatz von Studenten für Studenten. Und das hat sich sehr schnell dann in eine Bildungseinrichtung weiterentwickelt, weil offensichtlich wurde, die Schulen in Tunesien hatten keine guten Lehrer oder waren überlastet. Und ich habe dann in Deutschland selber Lehrer gesucht, eingestellt, bin mit denen rübergeflogen, habe 2,5 Jahre in Tunis gelebt und eben vor Ort, vor Covid hatten wir 5 Schulen, jetzt öffnen wir bald wieder die 3. aber genau, ist ein anderes Thema mit Covid, sind wir dann ja als Schule vor Ort eigentlich durchgestartet und haben zu Höchstzeiten 600 bis 800 Abiturienten im Jahr nach Deutschland begleitet, von der lokalen Highschool an eine deutsche Universität.
Das Wort Educaro, für was steht das eigentlich?
Andere Ironie der Geschichte. Ich war nie besonders gut im Lateinunterricht. Auch wenn ich 5 Jahre großes Latino und alles erfolgreich
bleibt
gemacht habe.
Bleibt ja unter uns hier.
Ich hatte aber immer ein sehr großes Interesse an Rom. Und Educaro ist am Ende ein 1:1 lateinisches Wort von educare, was aus der Kindererziehung kommt. Und das bedeutet, ich erziehe, I raise. Also nicht im Sinne von ich unterrichte, sondern wirklich ich forme, ich entwickle Menschen. Und Educaro ist die erste vom Singular. Also ich unterrichte, ich helfe Menschen zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Das ist Educaro.
Weil sich Educaro auch als Bildungsanbieter im Kern versteht, also quasi als Sprachschule und nicht in erster Linie als Vermittler von quasi Menschen, die aus dem Ausland zu uns nach Deutschland kommen wollen? Fragezeichen? Oder wie würdest du das erklären?
Damals noch mehr als heute, würde ich sagen. Wir hatten damals ungefähr 90% unserer Wertschöpfung war im Deutschunterricht. Mittlerweile.
So analog Goethe-Institut, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja. Jetzt hast du es angesprochen, da kann ich auch sagen, wir haben uns ein paar Mal gegen das Goethe-Institut erfolgreich durchgesetzt in Ausschreibungen.
Auch das bleibt sicher unter uns. Ja.
Genau, aber wir sind als Bildungseinrichtung gestartet, weil wir einfach gemerkt haben, die Leute gehen im Ausland zu einem Visumsagenten, zu einer Sprachschule, zu einem Relocation Agent, zu einem Übersetzer, zu einem Gläubiger, zu einem Karriereberater, dann zu einem Vermittler, dann noch irgendjemand, der ihnen verspricht, ein Bankkonto einzurichten. Die Idee von Educaro damals für die Abiturienten und dann analog übertragen auf Auszubildende und Fachkräfte heutzutage ist ein One-Stop-Shop. Du kommst zu Educaro, du redest mit dem Karriereberater. Wenn wir sagen, deine Motivation passt, dein Charakter passt, wir sehen für dich eine nachhaltige, realistische Chance, in Deutschland Fuß zu fassen, dann musst du mit keinem anderen mehr reden. Und das war damals ein absolutes Novum. Mittlerweile gibt es einige, die das versprechen. Und der Bildungskern ist geblieben. Nur wir haben auf Kundenwunsch nach und nach immer mehr drumherum gebaut. Also könnt ihr mir in Deutschland dann auch noch, wie gesagt, eine Wohnung suchen? Könnt ihr mir noch helfen, wenn ich mich für eine Ausbildung bewerben möchte? Was brauche ich dafür? Das kam nach und nach dazu. Ursprünglich waren die Leute bei uns im Sprachkurs. Und wir sind erst 2017, 2018 sind wir dann über Projekte gemeinsam Triple Win GIZ und ein Jahr später mit dem BMBF und den AHKs sind wir in den Fachkraftbereich reingerutscht. Also das war auch als Bildungsträger ursprünglich, waren wir da zuständig, haben uns um insgesamt 450 Fachkräfte aus Tunesien und Indien gekümmert. Damals als lustiges Add-on zu unserem Studentengeschäft. Und dadurch kamen dann natürlich aber auch immer mehr Fachkräfte zu uns. Und die Pflege ist wieder Zufall bei uns reingerutscht. Wir hatten 2018 plötzlich Damen in pinken Kitteln im Abendkurs sitzen um 21 Uhr. Und als wir die gefragt haben, na, was macht ihr denn hier? Weil alle anderen waren ja maximal Anfang 20 und saßen da im T-Shirt nach dem Strandtag und waren halt eher jünger. Und dann waren da Ende 20, Anfang 30-jährige Pflegefachkräfte, die uns erzählt haben, dass sie 12.000 Euro zahlen sollen für eine Vermittlung an eine Klinik in NRW. Fand ich dann nicht so lustig, dass unsere Schule dafür genutzt wird. Zum Glück war es unsere Hauptschule in Tunis. Ich war selber vor Ort, sonst hätte ich es vielleicht gar nicht mitbekommen. Und die Agenten haben halt angefangen, die Leute zu uns in die Kurse zu schicken. Analog wie halt bei einem Goethe-Institut. Und ja, die deutschen Behörden haben gesagt, sie können da nichts machen, bei denen ich mich gemeldet hatte, weil ich, wie gesagt, das nicht gut fand, dass Agenten unsere Schulen dafür sowas nutzen. Aber der Arbeitgeber war einfach unglaublich cool. Wir sind gemeinsam rübergeflogen, wir haben die Leute aus den Verträgen rausgeholt und haben uns als Schule relativ spontan um Defizitbescheid, Aufenthaltstitel dann gekümmert, weil die Leute ja eine Lösung brauchten. Und das hat sich dann rumgesprochen in Deutschland und im Ausland. Und so ist Educaro 2018 ohne große Vorbereitung in die Fachkraftvermittlung in der Pflege eingestiegen. Und ja, mittlerweile, kommen wir gleich auch noch zu, betreiben wir halt auch auf deutscher Seite Bildungszentren, um eben auch in der Pflege diese Anerkennung darstellen zu können.
Ich würde noch einmal so die Vogelperspektive einnehmen wollen. Also ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. In wie vielen Ländern seid ihr jetzt eigentlich aktiv?
Ja, ich muss kurz überlegen. In 8 plus Deutschland.
In 8 Ländern. Zähl sie mal kurz auf, bitte.
Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Marokko, Tunesien, Türkei, Indien und Indonesien kommt jetzt im Ende Mai dazu. Das bereiten wir seit Weihnachten vor und es geht jetzt in den nächsten Wochen operativ an den Start.
Und ich hatte gelesen, dass ihr irgendwie eine echt hohe Zahl an Bewerbungen pro Jahr habt, ne? Mehrere 10.000. Wie viel sind das?
Es sind circa 4.000 bis 4.500 im Monat weltweit. Und wir nehmen...
Also über 50.000 pro Jahr. Und wie viel nehmt ihr davon für deutsche Unternehmen oder Sozialeinrichtungen?
Wir nehmen circa 3% nur auf.
3%?
3,4% nehmen wir in die Kurse auf.
Das heißt, der Rest wird quasi durchs Assessment durchgefiltert.
Das sind Personen, die nicht die Qualifizierung mitbringen oder unserer Erfahrung nach nicht die Charaktereigenschaften, die man leider braucht oder die man einfach braucht, um eine Migrationsreise nachhaltig bewältigen zu können. Da haben wir über die letzten 12 Jahre jetzt ja ein paar tausend Erfahrungswerte gesammelt. Und von den 3,4%, die wir statistisch aufnehmen, schafft ungefähr die Hälfte tatsächlich nur die ersten 4 Monate. Die Probezeit, wie wir sie nennen, beinhaltet den A1-Kurs und noch weiter charakterliche Prüfungen und tatsächlich tägliche Einschätzungen in einem Punktesystem von Lehrkraft und Karriereberater vor Ort. Und nur wer das schafft und zuverlässig ist und Hausaufgaben macht und sich auch im Kurs benimmt und nicht nur im Interview, der ist in unseren Augen dann qualifiziert für eine Vorstellung bei einem deutschen Arbeitgeber.
Okay, das finde ich nochmal spannend, weil ich von vielen Geschäftsführungen und Vorständen aus der Branche höre, ach ja, das Thema ausländische Rekrutierung, dann gebe ich da Geld aus und am Ende sind sie alle wieder weg. Ja, das, also wenn ich mir jetzt dieses Assessment vorstelle und 3%, das finde ich schon echt ein hartes Assessment offensichtlich, weil es ja im Umkehrschluss bedeutet, dass ihr 97% eben nicht quasi dann aufnehmt, um es mal so zu formulieren. Sorgt das dann auch dafür, dass diese Ausscheidequoten, diese Dropout-Quoten dann entsprechend gering sind?
Je später der Projektverlauf ist, desto geringer werden die. Wir triggern aber auch ganz absichtlich Dropouts im Ausland. Und je früher, desto besser. Wir haben früher versucht, vor 5 Jahren möglichst die Leute im Programm zu behalten, zu motivieren. Auch wenn es Probleme gab im Spracherwerb, haben wir gesagt, okay, komm, du schaffst das noch. Oder wenn jemand eine Woche lang nicht erreichbar war, haben wir gesagt, ja, der hatte vielleicht Probleme und haben ihn doch noch im Programm behalten. auch weil Kunden es damals sehr allergisch fanden, wenn Leute im Ausland ausgeschieden sind. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Ich muss sagen, zum Glück, das Verständnis ist einfach gewachsen im Markt. Und je früher man den Auswahlprozess triggert und je härter man den macht, desto mehr Planbarkeit und Belastbarkeit in den Aussagen haben wir ab ungefähr einem A2-2-Niveau. Weil wer es bis dahin geschafft hat, der hat so viel mitgemacht. Die ziehen es dann meistens auch durch. Und Kundeninteresse und auch in unserem eigenen Interesse, weil wir ja selber Bildungsträger in Deutschland sind für 90% unserer Kunden, brauchen wir eine belastbare Klassenstärke bei Einreise. Das heißt, wir können nicht sagen, ach sorry, hat nicht funktioniert, aber ist ja nicht unser Problem in Deutschland, sondern wir stehen halt mit im Feuer. Und die tatsächlichen Einreisen jetzt sind so belastbar, dass wir unter 20% Varianz haben und die bilden wir immer kategorisch als sogenannten Puffer mit aus. Und damit haben wir eine Mindestgröße mit dem Kunden vereinbart, die auch kommt.
Und diese Drop-Out-Quote, die habt ihr doch bestimmt gerechnet in Deutschland. Also wenn ich quasi jetzt als Unternehmen letztlich sage, okay, ich gehe diesen Weg und hole diese Menschen, wo liegt die denn bei euch? Auch da, wir sind ja unter uns, wir können ja offen sprechen.
Hört keiner zu. 96,7% der mit Educaro Eingereisten sind nach 2 Jahren noch beim ersten Arbeitgeber. Wir tracken nicht mal, ob die im gleichen Bundesland einfach zu einem anderen Altenheim oder zu einer anderen Einrichtung gewechselt sind, sondern das bekommen wir oft nur dann sehr spät mit und auch nur vereinzelt mit, aber die Gespräche auch gerade bei Bestandskunden, mit denen wir seit 6 Jahren arbeiten, da bekommen wir natürlich die Erfolgsgeschichten mit von den Projekten davor und das sind fast 100%, 96,7, die beim ersten Arbeitgeber bleiben. Da spielt super viel mit rein. Vorauswahl, Anwerbung, Abschreckung. Ich sage immer scherzhaft, Anwerbung und Abschreckung gehören zusammen.
Was ist Abschreckung? Was meinst du damit?
Wir machen Gespräche mit bereits Eingereisten, die wir vereinbaren.
Also aus der Praxis für die Praxis,
ja.
Peer Group.
Und die dürfen auch mal richtig lästern und sagen, wie blöd das Essen ist und dass es keine gute indischen Zutaten gibt in Münster oder irgendwo. Oder dass
großes Problem.
Es ist eine der ersten Fragen. Ja. Also oft
die
Themen,
die Gewürze
Religion,
sind nicht scharf
Essen,
genug.
Ja. Mittlerweile kann man zum Glück fast alles importieren, aber das ist eine der großen Sorgen. Oder auch einfach das Verständnis von Pflege. Ja, was ist Grundpflege? Ich darf halt in Kolumbien auf einer Intensivstation, ist eine Pflegekraft mit 5 Jahren Studium und Praxiserfahrung, mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber fast gleichzusetzen mit einem Arzt in Deutschland. Die leiten selbstständig ein OP und dann kommen die nach Deutschland und dürfen nicht mal im OP arbeiten am Anfang und sind in der Grundpflege auf einer Normalstation eingesetzt. Und das muss man aber kommunizieren und das muss man auch der nächsten Generation im allen Interessen einfach ehrlich sagen. Ich sage immer, dieser Moment bei Einreise, der muss von einem Schock sich wandeln zu, es ist was Neues, aber es ist aufregend, es ist ein Abenteuer, es ist anders, aber es ist auch schön. Und nicht, ich habe A erwartet, C bekommen und bin jetzt enttäuscht. Und das meine ich mit Abschreckung. Und da fliegen im A1-Kurs im Ausland viele Leute raus. Und das ist aber dann am Ende auch für die und für uns und für die Einrichtung gut so.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Zumal nach meinem Erfahrungsschatz es ja auch gar nicht anders gehen wird aus demografischen Gründen allein schon. Wir brauchen eigentlich jede helfende Hand sozusagen, damit überhaupt die demografischen Belastungen in diesem Spagat, es wird mehr gebraucht, ja, an psychosozialen, pflegerischen Dienstleistungen und gleichzeitig scheiden ja ganz viele Personen aus, die jetzt auch in dem System helfend drin sind, einfach auch aus demografischen Gründen. Insofern wird das ja eigentlich dazu führen, dass man auch als Sozialunternehmerin, als Sozialunternehmer eben sich damit beschäftigen sollte oder auch muss sozusagen. Was ich da häufig immer höre ist, naja, irgendwie funktioniert es ja noch, ja, in dem nationalen Markt und das Ganze kostet ja auch Geld nach dem Motto und ich kriege da nichts refinanziert von. So. Mhm. Stimmt das denn so oder was gibt es da für Möglichkeiten? Vielleicht kannst du es ja mal ein bisschen ausführen. Wir sind ja hier unter uns, wie gesagt, und kannst aus dem Nähkästchen plaudern.
Gerne. Ich glaube, das ist wie bei allen Fördertöpfen. Es gibt welche, nur sie sind so, ich würde mich mal sagen, versteckt. Sie sind einfach so dermaßen kompliziert und verschachtelt, dass die meisten es nicht mitnehmen oder nur einen Bruchteil von dem mitnehmen, weil man einfach durch unglaublich viele Hürden springen muss. Wir haben, wie gesagt, seit 4 Jahren jetzt oder fast 5 Jahren sind wir AZHV zertifiziert, haben jedes Jahr neue Maßnahmen angemeldet, weil wir auch jedes Jahr dazugelernt haben und auch Fehler gemacht haben vor 5 Jahren in der ersten Maßnahme, die wir jetzt ausgebügelt haben. Am Ende gibt es mehrere Säulen in der Refinanzierung. Es gibt vor allem auf deutscher Seite traditionell natürlich den Bildungsgutschein. Den nutzen auch sehr viele Träger, allerdings in einem zu geringem Maß, meiner Meinung nach. Oft wird zum Beispiel auf eigene Kosten ein Sprachlehrer angestellt oder ein Integrationskonzept entwickelt. All das hätte man theoretisch in eine Maßnahme mit reinnehmen können. Die Bildungsgutscheine, die oft angelegt werden, sind für Pflegepädagogen und die Sprache wird vernachlässigt und dann beschwert man sich danach, dass die Leute nicht richtig Pflegedeutsch können. Das haben wir bei uns in der Maßnahme dadurch behoben, dass wir sagen, okay, wir machen wirklich 449 Stunden Pflege B2 Deutsch in Deutschland mit muttersprachlichen Lehrkräften, wo dann am Ende ein B2 auch ein B2 ist und nicht nur ein Papier aus dem Ausland. Da wird mir, glaube ich, jeder zustimmen, dass ein B2 aus Kolumbien kein B2 ist. Und wir kombinieren das mit 450 Stunden Fachunterricht, Kenntnisprüfungsvorbereitungskurs und 470 Stunden Praxiseinsatz und einfach, ja, Anwendung theoretisch Erlernten auf Station. Das kennen wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen, aber die Herausforderung ist eben, das als eine Vollzeitmaßnahme zu zertifizieren. Bei uns sind 39 Stunden die Woche im Arbeitsentgeltzuschuss drin. Das heißt, nicht nur sind 900 Stunden Unterricht 100% refinanziert, sondern auch 39 Stunden die Woche über die Arbeitsagentur der Lohn. Und nicht eben nur die 18 Stunden, die man freigestellt wird für einen Besuch in der Pflegeschule, sondern auch der Sprachkurs und sogar die Arbeitszeit auf Station.
War das jetzt ein offizieller Hack oder müssen wir das nachher rausschneiden?
Es darf gerne jeder kopieren. Nein, es ist kein Geheimnis, weil es ist das, was die Arbeitsagentur ja auch sagt und uns auch gegenüber verkörpert hat, dass es das ist, was sie sich eigentlich wünscht, nämlich verzahnte Maßnahmen, die das alles abdecken, weil am Ende kommen Leute raus aus dem Programm, die können gut Deutsch, die können Fachsprache in ihrem Beruf. Das kann man ja nicht nur in der Pflege, das kann man in allen Berufsgruppen anwenden. Und die sind inhaltlich auf einem Niveau vorbereitet, das halt an das der deutschen Kollegen da, wo es niedriger war, angepasst ist. Und das, was sie eh schon mehr konnten aus der Erfahrung, bringen sie natürlich trotzdem noch weiterhin mit. Das heißt, auf deutscher Seite haben wir über den Bildungsgutschein die Möglichkeit, 100% der Fortbildungskosten zu finanzieren. Und über den Arbeitsentgeltzuschuss wird der Arbeitgeber halt geschützt davor, dass diese Person die ersten 9 Monate nicht wirklich einsetzbar ist, aber halt in einer quasi Schonfrist, Integrationsfrist sich an das Leben vor Ort gewöhnen kann, an die Kollegen gewöhnen kann und eben auch erstmal keinem zur Last fällt, weder finanziell noch zeitlich, sondern die dürfen mitschwimmen, dürfen die Sprache lernen und sich, ja, eingliedern. Und seit Februar diesen Jahres ist uns jetzt bekannt, dass es eben auch eine Förderung tatsächlich fürs Ausland gibt. Wir sind Gütesiegel zertifiziert nach dem RAL-Gütezeichen Faire Anwerbung Pflege und Firmen, die dieses Siegel tragen, werden berücksichtigt in der Anwendung von Refinanzierung für Anwerbekosten. Das heißt, unser Sprachkurs im Ausland, der teuer ist, die Auswahl, all das darf mit reinfließen in eine Refinanzierung in den Personalkosten in Deutschland. Das heißt, selbst das Geld, was der Arbeitgebende an Educaro überweist, kann er sich je nach Bundesland sogar noch bis zu 70% zurückholen. Das ist allerdings Verhandlungssache. Das dürfen wir nicht. Das muss der Träger selber tun. Mit dem finanziellen Hintergrund, also den Krankenkassen dann in dem Fall. Was wir allerdings dürfen ist, und das tun wir für unsere Kunden auch, mit einer Vollmacht beantragen wir den Bildungsgutschein und auch den Arbeitsentgeltzuschuss. Und da wir das deutlich öfter machen als jeder Kunde für sich alleine, ich sage immer, wir sind wie so ein bisschen so ein Steuerberater dann da und hantieren mit sehr viel Papier rum, kriegen die dann meistens deutlich mehr, als sie bisher gewohnt waren in der Refinanzierung. Also unsere Kunden liegen beim Arbeitsentgeltzuschuss zwischen 15.000 bis 24.000 Euro pro Person in den ersten 9 Monaten und haben halt knapp 10.000 Euro an Bildungsleistungen umsonst.
Okay, also das würde mich jetzt als Geschäftsführer, ich nenne es mal gelinde gesagt, zumindest mal neugierig machen. Und ich würde nochmal so ein bisschen zum Kern auch dieses Podcasts kommen. Also das ist ja wirklich spannend. Und wenn die vorhin von mir aufgestellte These stimmt, dass es perspektivisch einen Mix braucht aus unterschiedlichen Rekrutierungsinstrumenten, dass auch die Belegschaft quasi ja kulturell diverser wird, heterogener und dergleichen. Was wären denn dann die Schlussfolgerungen eigentlich für das Leadership? Also welche Leadership-Kompetenzen bräuchte es denn perspektivisch, damit genau das nachher auch erfolgreich wird?
Ich würde sagen, eine Kombination aus Mut und Geduld.
Okay.
Man muss Mut haben, den Weg zu gehen, weil es einfach unglaublich viel schlechte Erfahrungen gibt im Markt. Viele haben selber persönlich schon Erfahrungen gemacht, eben mit Agenturen, die nicht so eine Auswahl tätigen im Ausland oder nicht qualitativen Sprachunterricht anbieten. Das hören wir sehr oft. Das ist auch sehr widersprüchlich manchmal. Der eine will gar nicht mehr mit dem Land arbeiten, der andere will nur noch mit dem Land arbeiten, weil die einfach persönliche Vorerfahrungen gemacht haben, die sehr prägend waren. Das heißt, es braucht Mut, das neu anzustoßen oder nochmal anzustoßen. Es braucht Geduld. Wir sind in einem Bereich, wo wir von bis zu 7 verschiedenen Behörden und Ministerien abhängig sind. Mittlerweile muss ich sagen, wir haben bei einer Behörde festgestellt, 3 Stunden Bearbeitungszeit im Best Case, 11,5 Monate Bearbeitungszeit im Worst Case wegen Personalmangel vor Ort in der Behörde und weil Dokumente verschwunden sind. Also das heißt quasi 1 Jahr Varianz im Prozessmanagement. Das erfordert Geduld und Stärke. Und man muss sich bewusst machen, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Es funktioniert nicht, ich nehme mal den Vergleich, es ist keine Zahnbürste, die man auf Amazon kauft, sondern wir reden Menschen mit Familie, mit Backpack, mit manchmal Kindern, die sich ein Leben aufgebaut haben in Indien und sich trotzdem entscheiden, ich gehe jetzt mal nach Deutschland. Da kann immer was passieren. Ne? Deswegen wieder, ne, es gibt ein bisschen Überhang in den Kursen mit den Pufferkandidaten. Es gibt die Möglichkeit, eben nachzubesetzen bis zur Ausreise, damit wir einfach dagegen wirken können, um auf deutscher Seite, verstehe ich auch, Planbarkeit zu schaffen in der Personalgewinnung. Aber man muss mitarbeiten. Also die Partner von uns, mit denen es wirklich seit Jahren sehr gut läuft, die sind mittlerweile fast Teil der Familie, ist jetzt falsch, aber Teil des Teams. Also wir arbeiten partnerschaftlich zusammen. Wir sind Teil deren HR-Abteilung, die sind Teil unserer Projektabteilung und man löst Probleme gemeinsam, weil es wird immer irgendwas passieren. Wir sind im internationalen Kontext, wir machen Migration und Bildung in der Pflege. Also mir fällt wenig ein, was irgendwie anfälliger ist für externe Faktoren. Und wenn man aber einfach kommuniziert und miteinander spricht, und das tun wir sehr häufig und auch standardisiert und auch ad hoc mit unseren Partnern, dann kriegt man die Probleme auch gelöst. Nur man muss sich halt darauf einstellen, es wird irgendwas passieren und wir müssen das gemeinsam lösen. Und nicht sagen, meine Zahnbürste ist 1 Monat zu spät, ich finde das Projekt jetzt doof.
Okay, verstehe. Das heißt, so das Thema Mut und Geduld, hast du auf der einen Seite gesagt. Braucht es auch sowas wie interkulturelle Kompetenz? Wie würdest du das beschreiben? Weil das hat ja auch viel damit zu tun, wie gehe ich als Geschäftsführung oder als Vorstand auch an die Fragestellung heran?
Es hilft, aber ich würde mittlerweile das wirklich nicht an oberster Stelle sehen. Wir haben super Projekte gemacht mit Einrichtungen, mit auch älteren Kollegen in der HR-Abteilung und auf der Pflegedirektionsseite, die keinen Bezug hatten zu Asien, die noch nie in Indien waren, die aber einfach kommunikativ und menschlich so korrekt mit den Leuten umgegangen sind, dass alle Seiten zufrieden waren. Das sind mit die schönsten Projekte. Es hilft natürlich, wenn man einen Kollegen im Team hat, der oder die vielleicht selber aus dem Ausland kommt, die das nachempfinden kann, die sagt, okay, ich habe die Reise vor 10 Jahren gemacht aus Mexiko nach Deutschland. Das schafft Vertrauen und Sicherheitsgefühl, vor allem aber bei den Neuankömmlingen. Auf deutscher Seite würde ich mittlerweile sagen, es ist unterstützend hilfreich, aber viel wichtiger ist, offen reinzugehen, kommunikativ reinzugehen und sich vielleicht auch einfach mal Zeit zu nehmen und sich zu fragen, hör mal, warum esst ihr gerade im Geschäftsessen eigentlich mit den Händen? Das hatten wir jetzt letztens den Fall. Ein paar Wochen später hat mir der Geschäftsführer ganz stolz eine iMessage geschickt. Ich habe heute auch mal mit den Händen gegessen, wir haben zusammen gekocht und war mega lecker und cool, ja, war noch nie in Indien, muss auch nicht da gewesen sein, urdeutsche Kartoffel so wie ich, aber macht halt alles mit, ist offen und geht mit rein und das ist viel wichtiger.
Welche Positionen oder welche Zielgruppen macht denn eigentlich Educaro? Du hast jetzt immer viel von Pflege im Krankenhaus gesprochen, seid ihr aufs Krankenhaus fokussiert oder was macht ihr noch?
Während Covid waren wir stark im Krankenhausbereich aktiv, dass die Leute waren, die am schnellsten Visum bekommen haben, wo der größte Bedarf war und wo auch politisch am meisten und der Weg geebnet wurde. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir fast ausgeglichen. Krankenhausbereich versus Langzeitpflege, Behindertenbetreuung, Wohngruppen, ambulante Pflegedienste.
Also Moment, da muss ich aber mal reingehen. Das heißt auch Heilerziehungspflegerinnen, Altenpflegerinnen, Fachkräfte, Hilfskräfte, Azubis, das alles macht Educaro.
Genau, weil es die Leute auch im Ausland gibt, die das interessant finden und das spricht sich nach und nach rum. Also vor 5 Jahren hätte man nicht anfangen müssen.
Ich sag mal so, die typische, jetzt nehmen wir mal Heilerziehungspflege, nach meinem Kenntnisstand gibt es die ja im Ausland so, gerade in den Ländern, die du vorhin genannt hast, glaube ich nicht. Ne? Nee, das heißt, da geht es erstmal viel mit Werbung, Bekanntmachen und dergleichen.
Und Angst nehmen. wir haben mittlerweile, also die ersten Projekte waren die schwierigsten, ja, Leute zu gewinnen, die sagen, ich weiß nicht, was eine Altenpflege oder was eine Wohngruppe ist oder eine Behindertenbetreuung. Aber ich fand in meinem Krankenhaus in Indien die Geriatrieabteilung eigentlich am coolsten und würde das gerne mehr machen, geht aber nicht, weil wir haben vor Ort keine dedizierten Einrichtungen dafür. Diese Person zu finden vor 3 Jahren, vor 2,5 Jahren für den ersten Piloten in der Altenpflege und Behindertenbetreuung, das war schwer. Mittlerweile spricht sich das rum, die sagen ihren Freunden Bescheid und wir stellen allen Fachkräften immer alle Arbeitgebende vor. Weil wir sagen, okay, wir möchten auch da wieder Anwerbung, Abschreckung, wir möchten einen Self-Selection-Prozess. Und wenn jemand sagt, ich möchte nicht in die Behindertenbetreuung, ich möchte nicht in eine Wohngruppe oder eine Altenpflege, werden wir diese Person niemals zwingen, das zu tun. Weil das sind dann genau die Geschichten, die du erwähnt hast, die reisen ein, sind nach 3 Monaten weg, Erwartungshaltung nicht gematcht und dann wird sich wieder aufgeregt. Mittlerweile bekommen wir Bewerbungen für Altenpflege. Die Leute sagen, ich habe mir das angeguckt, ich habe mit Leuten geredet, die mit Educaro nach Deutschland gegangen sind, ich finde das cool. Aber das hat Zeit gedauert und man muss auch da einen Dank aussprechen an unsere ersten Kunden in der Altenpflege, weil die mit Videos, mit authentischen Webinaren einfach Werbung gemacht haben für die gesamte Branche und nicht nur für sich selber.
Also Christian, wenn ich das alles so höre, dann führst du ja jetzt quasi ein internationales Unternehmen, so kann man es ja dann formulieren. Welche Prägung oder welche Eigenschaften, welche Tugenden vielleicht aus deiner Kinderstube haben dich denn da, wenn du so rückblickend drauf blickst, irgendwie präpariert oder dich darauf vorbereitet? Gibt es da irgendetwas?
Bestimmt. Ich würde sagen, ich habe von meiner Mutter sehr viel Offenheit mitgenommen, von meiner Mutter und von meinem Onkel für andere Kulturen und Menschen und nicht schnell zu urteilen, sondern einfach mal, ne, ich habe es eingangs gesagt, vom Straßenverkäufer bis Minister, jeder hat eine coole Geschichte meistens und es gibt in jeder Position auch nicht so nette Menschen, aber das hat oft weniger mit Land oder mit der Position zu tun, sondern es gibt halt nette und nicht nette Leute. Man muss halt die coolen finden, mit denen man Zeit verbringen möchte. Ich glaube, da so auch Thema, was Resilienz angeht. Also man muss sehr viel schlucken. Man muss auch sehr viel verzichten, wenn man 8 Jahre im Ausland lebt und vor allem manche Länder nur 6 Monate, dann wieder 3 Monate in anderem Land. Ich habe viel Resilienz mitgenommen von meinen Eltern. Offenheit und von meinem Vater auch so ein bisschen manchmal peniblen Perfektionismus und deutsche Tugenden, würde ich jetzt mal sagen, zusammengefasst. Was aber hilft, weil man darf sich nicht verlieren im Chaos vor Ort, sondern ich glaube, das schätzen auch unsere Kunden. Wir verbinden so ein bisschen deutsche, langweilige Korrektheit und bringen das aber zusammen mit Agilität und Verständnis für lokale Kulturen, weil wir in jedem Land lokale Mitarbeitende haben, aber auch immer wieder Deutsche, die vor Ort für uns arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich schon so ein Hybrid-Mix aus Kulturen bei Educaro. Und ich versuche da natürlich immer mal wieder ein bisschen Perfektionismus reinzubringen. Gehe da mit allen im Ausland auf den Geist ein wenig. Und dann sagen die, nee, so ist das hier nicht in Mexiko. Wir müssen das ein bisschen kreativ machen. Und dann einigen wir uns auf die Mitte.
Ich stelle mir jetzt mal so die Frage, Mensch, also du kriegst ja auch viel mit zum Thema Leadership oder International Leadership, wie man so schön sagt. Was siehst du denn da? Siehst du da Trends? Wo ist Deutschland da angesiedelt? Wo sind die deutschen Tugenden, die du vorhin auch gesagt hast, eigentlich international angesiedelt? Haben wir einen guten Ruf, einen schlechten Ruf? Sind wir auf dem absteigenden Ast? Fragen über Fragen, bring mal etwas Klarheit rein.
Ich hoffe, ich kann es klar formulieren, weil es ist ein komplexes Thema und man muss auch da ganz klar sagen, es ist von Land zu Land unterschiedlich. Nach 2,5 Jahren Tunesien bin ich nach Indien rübergegangen mit einer naiven Einstellung, ach hör mal, ich habe es ja in Tunesien geschafft, das wird in Indien, hör mal, das wird super, gleiches Produkt, gleich, ich weiß, wie es funktioniert. Ich bin massiv auf die Schnüsse gefallen. Ja, ich kam mit dem Lokalen, am Ende ist es People und Projektmanagement, ich kam damit nicht klar. Die Anforderungen, die unterschiedliche Nationen an Führungsstellen sind massiv divers. Und das wird natürlich auch in Deutschland dann immer mehr eine Herausforderung. Ich habe letzte Woche in der Statistik gesehen, 25% in der Altenpflege sind Ausländer. Wenn ein Viertel deiner Belegschaft anders sozial geprägt ist, muss sich der Führungsstil ausrichten. Vielleicht nicht ändern, aber er muss sich daran anpassen.
Und, also anpassen heißt zu verstehen und zu wissen, wie die Menschen in den jeweiligen Ländern sozialisiert wurden, wie die also auch auf gewisse Führungskompetenzen oder Ansagen oder eben Nicht-Ansagen, also Führungsstile quasi reagieren oder was meinst du damit?
Ja, weil die gleiche Tat anders aufgenommen werden kann. Ich bin nach Indien gegangen mit einem deutsch-tunesisch geprägten Unternehmertum, eine Mischung aus Vertrauen schenken, arbeiten lassen und ja, menschlich nach und nach durchgehen. Gekoppelt auch, weil wir sehr viele deutsche Mitarbeiter in Tunesien hatten. Und in Indien wurde ich dann von lokalen Mitarbeitenden angesprochen, weil die eine fehlende Wertschätzung interpretiert haben, weil sie es so kannten, dass man abends, bevor man nach Hause geht, dem Chef erklärt, was man am Tag gemacht hat. Und ich habe das nie eingefordert, weil in Deutschland jeder Mitarbeiter hätte mir gesagt, hör mal, ist das übergriffig, was soll das?
Mikromanagement,
was soll das?
Genau.
Und in Indien kam es genau andersrum. Die haben gesagt, okay, der interessiert sich nicht für uns. Warum möchte der nicht wissen, was ich heute geleistet habe? Ich möchte doch zeigen, was ich kann. Und wieso darf ich das nur einmal in der Woche präsentieren oder sogar nur einmal im Monat? Ich möchte es täglich. Und ich habe damals über der Schule gewohnt. Ich war 24/7 quasi im Dienst. Dann haben wir eingeführt, dass wir abends uns immer mit dem gesamten Team, wir hatten 16 Kolleginnen in Bangalore, haben wir uns abends in der Lobby getroffen vor dem Abendkurs. Und jeder hat erzählt, was er am Tag gemacht hat und was er sich morgen vornimmt. Das war cool. In Deutschland sagt man dann im Startup quasi das morgendliche Stand-up-Meeting. Das war dann in Indien das abendliche Checkout-Meeting. Und es hat alle enger zusammengebracht und hat alle motiviert. Es war auch öffentlich, also alle Abteilungen standen zusammen in der Lobby und haben gemeinsam zugehört, was passiert. Und interessanterweise, so seit einem halben Jahr nehme ich wahr, dass auch die deutschen Kollegen immer mehr das einfordern, einfach enger dran zu sein, auch an den anderen Prozessen mehr offen teilen zu können und auch zeigen zu können, was machen wir, was haben wir vor. Das nehme ich anders wahr als noch vor 3 Jahren. Ist natürlich vielleicht bei uns auch besonders, weil unsere Kollegen in Düsseldorf sehr viel mit den Kollegen im Ausland zu tun haben und das natürlich ein bisschen mitbekommen, wie da vor Ort gearbeitet wird. Aber das war für mich echt eine Herausforderung am Anfang, wo man sich drauf einstellen muss. Ja? Und mexikanische Kollegen sind bei uns tatsächlich eher so, wie wir es früher in Düsseldorf noch hatten. Ja? Viel Vertrauen schenken und die kommen dann eher von alleine, wenn sie was brauchen. Und man muss das einfach ja trennen. Man kann nicht sagen, ich komme mit meiner deutschen Tradition in jedes Land reingerollt und stülp das da drüber, sondern mit meiner Geschäftsführerin in Mexiko machen wir die Personalgespräche oder Events oder Meetings ganz anders, als wir sie zum Beispiel mit Indien haben. Es ist eine andere, in gewissen Weisen andere Unternehmenskultur, was natürlich dann für unsere Kunden zu der Herausforderung führt. Was mache ich, wenn die alle bei mir aber ja in Deutschland sind? Da machen wir sehr viel Kulturschulung. Wir machen etwas nach britischem Vorbild Finishing School, dass die Leute vorbereitet werden quasi auf den Einsatz in Deutschland, auch nach Knigge und wie benehme ich mich. Aber man wird sich ein bisschen anpassen müssen.
Gibt es eine Kompetenz, die so die Menschen, die nach Deutschland kommen, vielleicht so der typischen deutschen Geschäftsführung, der typischen deutschen Vorständin, dem Vorstand zuschreiben im Leadership? Also gibt es da irgendeinen Ruf, was die vielleicht auch erwarten nach dem Motto, die deutsche Führungskraft ist ?
Hart, aber fair.
Ja,
also
würdest
das
du sagen?
Ist, ja, das ist das oft, was einfach erwartet wird, weil ich interpretiere das daraus, dass wir oft das Feedback bekommen, wie überraschend nett denn die Leute waren, weil es ist eigentlich ja nicht mehr so in Deutschland, dass man mit Zylinder vor der Fabrik steht.
Aber sowas hält sich.
Das hält sich, das kennen die Leute.
In den Mindsets, in den Köpfen.
Ja, die Nachrichten über Deutschland im Ausland sind ja auch so geschrieben, dass die Leute die Zeitung kaufen und es lesen. Und es liest sich halt nicht gut. Ja, der hippe Unternehmer in Erlangen hat irgendwas Tolles gemacht. Ja, die Leute erwarten von Deutschland Bürokratie, Struktur, dass alles ein bisschen länger dauert, aber dass es ordentlich ist. Das widerspricht natürlich dann oft der Erfahrung im Migrationsprozess, muss man sagen. Aber die sind einfach oft erstaunt, wie menschlich deutsche Manager sind, weil die es nicht erwarten. Und damit muss man aber auch umgehen, weil man möchte ja auch nicht, dass dann das über die Stränge schlägt. Das hatten wir auch ein paar Mal, weil die dann komplett überfordert sind mit der Freiheit. Bei den deutschen Kollegen kommt es an nach, boah, die benehmen sich daneben und die schlagen über die Stränge. Und die indische Fachkraft sagt, ja, aber mir hat ja keiner gesagt, was ich tun soll. Ich warte hier auf Anweisungen.
Also aber das spricht für mich ja dafür, dass sich quasi Menschen im Leadership, im Vorstands- und Geschäftsführungsbereich damit auch auseinandersetzen müssen, nach dem Motto, wie ist die kulturelle Prägung und was heißt das auch für nachgeordnete Führungsebenen in den Führungsstilen und auch im Führungsrepertoire. Also wenn ich das nicht weiß, dass das jetzt bei Inderinnen und Inder, so wie du es gerade gesagt hast, so und so ankommt, dann kann ich da ja auch nicht entsprechend drauf reagieren. Also Stichwort situativer Führungsansatz. Das wäre dann ja schwierig. Das hat ja viel mit Wissen oder Nichtwissen zu tun. Das heißt, auch da ist es erforderlich, wenn man so in das Thema nachhaltige Gewinnung, Rekrutierungsstrategie auch internationaler Perspektiven einsteigt, sich damit auseinanderzusetzen und Führungskräfte darauf vorzubereiten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Da sind wir wieder beim Thema Zeitinvest. Wir machen mittlerweile monatliche Gespräche zwischen Bestandsbelegschaft und den einreisenden Personen. Das heißt, die können sich beschnuffeln, kennenlernen, austauschen auf einer menschlichen und fachlichen Ebene. Und wir machen offline oder online immer Workshops für die Bestandsbelegschaft. Wir hatten den größten Workshop letztes Jahr, da waren 32 Vertreter auch von Arbeitgeberseite da und haben sich angehört, da kommen jetzt 20 Inder, was ist das?
Ach so, das heißt, ihr bereitet quasi die Unternehmen, die mit Educaro zusammenarbeiten, auch auf die Mentalität letztlich vor.
Genau. Und auch damit die ein Verständnis haben, mit welcher Vorbildung und Vorprägung kommen die Leute, weil Inder ist nicht gleich Inder, Tunesier ist nicht Tunesier, Deutscher ist nicht gleich Deutscher. Das ist unabhängig von wo genau, was ist der Background. Und wir haben ein eigenes Team, das macht nichts anderes als so tolle Sachen wie Aufenthaltstitel und Bankkonto und Versicherung, aber auch Problembehebung bei Integration nach Einreise, Ansprechpartner sein für Führungskräfte und operative Kräfte im existierenden Team. Und für die Neuankömmlinge. Und wir bereiten das eben in Workshops vor, dass man sagt, okay, was heißt das denn, wenn da jetzt 16 Mexikaner auf Station stehen? Was erwarten die? Was bringen die mit an Wünschen, an Sorgen, an Ängsten? Und wie gehen wir damit um?
Okay, das hört sich gut an. Bildet vielleicht auch eine atmosphärisch-energetische Brücke zu meiner nächsten und letzten Frage, nämlich die Bitte an dich, mal in eine imaginäre Glaskugel zu blicken. Mhm. Wo geht denn die Reise hin? Was ist denn so dein Zukunftsblick im Hinblick auf ja, ethische und nachhaltige Gewinnung internationaler Fachkräfte, den Bedarf, den wir hier auch in Deutschland haben? Was müsste passieren? Was wird passieren? Was sind deine Gedanken dazu in 3, 2, 1 jetzt?
Es wird eine sehr starke Konsolidierung geben. Aktuell gibt es zigtausende Agenturen, die alle ihre Cousins, Bekannten über diverse Wege nach Deutschland schaffen. Über Osteuropa, über Direktvermittlung, ohne Vorbereitung, ohne Erwartungshaltungsmanagement. Wir sehen bei vielen Kunden, dass sie es müde sind und leid sind. Manche leiten ihre Initiativbewerbung kategorisch an Educaro im Ausland weiter, weil die sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht einschätzen. Ich fühle mich überfordert. Andere haben investiert, haben eigene Teams aufgebaut mit 8-köpfigen Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, in die Länder fliegen. Ich glaube, es muss eine Allianz der Guten geben, weil es wird immer die Agenturen und auch die Arbeitgebenden geben, die sagen, möglichst billig, möglichst schnell, ist mir egal, ob die Leute vor Ort verschuldet sind. Das wird sich aber irgendwann selber beißen, glaube ich, weil man sieht da in den Statistiken, diese Leute bleiben nicht, die sind nicht glücklich. Die arbeiten damit auch nicht gut und machen schlechte Werbung für einen Arbeitgeber und man verbrennt Geld und Zeit. Und langfristig kann man sich das nicht leisten, wenn man bei manchen Kunden von uns, die sagen, wir haben in 3 Jahren eine Unterdeckung von 270 Pflegekräften. Da kann man sich nicht leisten, Leute schnell rüberzuholen, die aber in einem Jahr wieder weg sind, weil dann ist das Problem ja noch ein Jahr später in der Behandlung. Und ich sehe da aber positiv die Entwicklung, dass das Verständnis immer mehr wächst und dass man sagt, okay, man muss langfristig planen, man muss sagen, was ist es uns wert? Vor allem an Zeit, weil das ist das höchste Gut. Da sehe ich sich hinentwickeln und einfach deutlich mehr verzahnte Strukturen. Also weniger dieses Zulieferer-Kunde-Beziehung, sondern die besten Projekte, die wir haben, da gehen wir gemeinsam in eine Schulplanung für unser Internat, das wir gerade in Kerala bauen. Planen zusammen die Kapazitäten, wie viele Betten brauchen wir, wie viele Lehrer brauchen wir. Und dann für alle Seiten wird es rund. Die Teilnehmer haben ein besseres Produkt, durch das sie laufen dürfen. Der Kunde hat Planbarkeit und hat eine bessere Vorausbildung. Wir haben Planbarkeit und es ist insgesamt belastbarer, ethischer und nachhaltiger. Und da geht's immer mehr hin und ich hoffe, dass dieser Trend anhält.
Okay, eine Hoffnung am Ende, die ich sehr unterstützen werde und will. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke für die Zeit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Ihnen war es eine Freude und erhellend. Und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Serie. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei Christian Sassin. Er ist ansprechbar.
Absolut.
ComTalk.